Eine gesunde Wirtschaft macht aus, dass sowohl die Wirtschaftsunternehmen, die Beschäftigten, die Geldgeber als auch die Gesellschaft profitieren.
Welcome to the NextM Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge des NextM Podcasts, in der wir uns mutig den Fragen der Zukunft stellen. Wir wissen nicht genau, was die Zukunft bringt, aber wir sind überzeugt, dass eine Kultur der kollektiven Intelligenz uns helfen wird, die Zukunft zu meistern. Und deshalb haben wir in jeder Folge eine spannende Persönlichkeit zu Gast, die uns hilft, unseren Kompass für Navigating the Unknown auszurichten. Heute begrüße ich Dr. Gregor Hagedorn. Er ist akademischer Direktor am Museum für Naturkunde in Berlin und Initiator von Scientists for Future. Sein Vortrag Donuts im Raumschiff Erde, neues Denken für eine nachhaltige Wirtschaft auf der NextM 2024 hat zum Nachdenken angeregt, aber auch motiviert. Und genau in dieses Thema tauchen wir jetzt ein. Was hat ein Donut mit nachhaltigem Wirtschaften zu tun? Wie können wir alte Denkmuster aufbrechen und wie können wir gemeinsam positive Veränderungen bewirken? Lasst uns all das herausfinden und damit willkommen Gregor.
Ja, herzlichen Dank dir für die nette Einleitung.
Ja, schön, dass du da bist. Lass uns direkt einsteigen. Gregor, du bist Biologe, Informatiker und ein Mensch, der sich mit Leidenschaft und Wissen für unsere Zukunft einsetzt. Welche großen Fragen bewegen dich und deine Arbeit?
Ich glaube, die große Frage, die uns vielleicht alle bewirkt, ist, dass wir alle in kleinen Zusammenhängen, ich lange Zeit als Biodiversitätsinformatiker, versuchen, Gutes zu tun. Natürlich versuchen, unser Geld zu verdienen, aber eben auch versuchen, zu einer besseren Welt beizutragen. Mhm. Und wenn wir zurückblicken, dann können wir sagen, dass das die letzten 50 Jahre in einigen Bereichen gut geklappt hat und in einigen Bereichen sehr stark krisenhaft geworden ist und es so aussieht, als würden wir diesen Planeten quasi gegen die Wand fahren. Ja. Und das bewegt mich, das bewegt sehr viele Menschen, das bewegt dich bestimmt auch. Und die entscheidende Frage ist, was müssen wir ändern? Dass wir das nicht alleine ändern können, ist, glaube ich, völlig klar. Wir müssen das gemeinsam ändern. Aber wir müssen eben auch neue Wege finden, neues Denken finden, damit es nicht so weitergeht wie die letzten 50 Jahre.
Ja. Wie bist du denn überhaupt in diesen ganzen Fachbereich gekommen? Also was hat dich fasziniert? Wusstest du das schon als Kind, dass du das werden wolltest?
Ich glaube, ich wusste als Kind schon, dass ich irgendwas in Richtung Naturwissenschaften super spannend fand. Aber es war lange Zeit unentschieden. Ich habe meine Mutter mal zutiefst enttäuscht, als ich dann doch nicht Chemie studiert habe, wovon sie fest ausging, sondern dieses komische Biologie, wo sie dachte, da kriegt der Junge doch nie einen Job.
Mhm. Du sagst mal, nachhaltige und gesunde Wirtschaft, das ist ja auch dein Thema. Was macht für dich eine gesunde Wirtschaft aus?
Eine gesunde Wirtschaft macht aus, dass sowohl die Wirtschaftsunternehmen, die Beschäftigten, die Geldgeber als auch die Gesellschaft profitieren. Dass man einen Rahmen hat, in dem sichergestellt ist, dass es individuelle Initiative geben kann, dass es Kreativität geben kann, dass es neue Dinge geben kann, aber gleichzeitig, dass diese Dinge nicht auf Kosten der Allgemeinheit geschehen. Dass das vielleicht mal passieren kann, aber dass das eben nicht die Norm wird.
Mhm. Was unterscheidet denn, sag mal, wenn wir jetzt die Anforderungen an eine gesunde Wirtschaft in der Zukunft sehen. Mhm. Was unterscheidet diese Anforderung von denen, die es früher gab? Also, ne, wo ist ja, der Twist?
Ja, der Twist ist, glaube ich, dass wir, Ernst Ulrich von Weizsäcker erzählt immer, dass das Leben in einer vollen Welt ein völlig anderes Leben ist als ein Leben in einer leeren Welt. Und unser Denken, unsere Kultur stammt immer noch aus einer leeren Welt, aus einer Welt, in der es unglaublich viel Ressourcen, Natur gibt, in der es immer sozusagen noch ein Weiter gibt, ein Daneben gibt, in denen es leere Räume gibt, in denen es Erforschung gibt. Und diese Welt haben wir nicht mehr. Ich kann mal die Zuhörerinnen einladen, mit mir nachzudenken, also einen kleinen Quiz zu machen.
Mhm. Darf ich auch mitmachen?
Ja, unbedingt, unbedingt. Du bist ja momentan die Einzige, die was sagen kann.
Genau.
Und zwar, die Frage ist, ja, wo stehen wir Menschen auf diesem Planeten? Also wie leer, wie voll ist diese Welt? Ne? Und ich finde das, ich bin ja Biologe und deshalb, für Biologen sind Menschen auch nur Säugetiere. Und deshalb frage ich jetzt, wenn wir die Masse, also das Gewicht aller Landsäugetiere zusammennehmen. Alle Landsäugetiere, da sind die Elefanten bei und die kleinste Zwergfledermaus, alles dabei, aber nicht die Wale. Ne? Also die Meere lassen wir jetzt mal weg. Mhm. Alle Landsäugetiere, wir selbst sind ein Landsäugetier. Ne? Wir sind weitgehend umgeben von Landsäugetieren. Wir essen etliche Landsäugetiere oder haben Haustiere, die ja Hunde, Katze, die Landsäugetiere sind. Wenn man diese Masse als 100% nimmt, dann ist jetzt die Frage, wie viel Prozent davon sind wir Menschen?
Oh, das ist eine gute Frage.
Also jetzt bitte auf ein, zwei Stellen nach dem Komma, ne?
Nee.
Auf 5% genau ist völlig ausreichend als Schätzung.
Wow.
Oder auf 10 kannst du dir aussuchen.
Also ich glaube, dass wir gar nicht so viel ausmachen, ehrlich gesagt. Mhm. Weiß nicht, so 5?
5%, denkst du, 5% der Masse aller
Landsäugetiere
auf diesem Planeten. Ne?
Mhm.
Ja, das ist ziemlich erschreckend. Also ich meine, ich selbst gucke auch gerne solche Naturfilme, wo man ganz wahnsinnig viel Natur noch sieht.
Oh nein, sag nicht, dass es deutlich mehr ist.
Es ist deutlich mehr.
Gott.
Und ein Film aus einer indischen Großstadt ist ein typischerer Naturfilm als der Film von den freilebenden Elefanten halt. Also wir sind 36%.
Boah, doch so viel.
36% aller Kilogramms Landsäugetiere sind wir Menschen.
Je mehr Menschen, desto weniger Tier, kann man das sagen?
Ja, kann man schon sagen. Also es gibt eben eine verfügbare, deshalb stellt man sich die Frage eben auch, es gibt eine verfügbare Fläche, es gibt verfügbare Ökosysteme, es gibt verfügbare essbare Ressourcen und die teilen sich dann die Landsäugetiere schon. Ne?
Ja.
Also es ist nicht so, es gibt noch viel, viel mehr Bakterien, es gibt noch viel, viel mehr Insekten, die überschatten uns bei weitem, aber sozusagen, die sind uns ja auch sehr unähnlich und haben sehr andere Lebensräume. Also wir konkurrieren viel mehr mit Landsäugetieren in ihrem Lebensraum. Aber die Frage geht jetzt noch weiter. Wir haben jetzt noch 64% offen. Ne?
Okay,
die Frage ist, was sind diese 64%? Ne? Und die müssen wir jetzt einteilen, einmal in die ganzen Haustiere, Nutztiere, also Kühe, Schweine, Hunde, Katze, ja, alles das, was wir sozusagen in direktem Zusammenhang bewirtschaften und die Wildtiere. Was denkst du, wie viel Prozentpunkte, also die 64 werden jetzt in zwei Zahlen aufgeteilt, wie viel Prozentpunkte machen die Nutz-
vielleicht Hälfte, und Hälfte?
Hälfte, Hälfte, das wäre da so 32 zu 32,
ja.
Nee, also die Nutztiere und Haustiere zusammengenommen sind 60%.
Nein.
Es bleiben, also der Mensch mit seinen Haus- und Nutztieren macht 96% der Biomasse der Landsäugetiere auf. Ja, auf dem Festland, auf Festland und Inseln, ne? Also alles des Landes.
Das ist ja unglaublich, ha?
Ja. Ja.
Wie der sich die Welt erobert hat.
Also jetzt auch an dich und auch an alle ZuhörerInnen, wenn ihr denkt irgendwie, oh, was bin ich blöd? Nee, ihr seid nicht so blöd. Ich habe es auch falsch geschätzt.
Ja.
Ich habe zwar 15% geschätzt, du nur 5, aber
also
für jemanden, der Biologe ist und der denkt,
er
kennt sich aus, als ich das erste Mal dieser Frage begegnet war, ich habe es auf nur ein Drittel der richtigen Zahl geschätzt. Das ist schon krass daneben. Ich habe auch die Welt falsch gesehen quasi.
Ja,
nicht?
Also. Da merkst du mal, ne, wie die Fehlwahrnehmung einen auch manchmal, ne, so bestimmte Vorurteile oder so. Das finde ich ganz interessant, weil in meinem Verständnis ist das so eine Idealwelt, weißt du, wo der Mensch eigentlich nur einen kleinen Teil ausmacht und man hat eigentlich eine ganze große Diversität in der Natur. Und was ich erschreckend finde, ist, dass du auch sagst, dass sich das bestätigt, dass je mehr Mensch es gibt, desto weniger Tier gibt es.
Ja.
Ne? Also die nicht in Zusammenhang mit dem Menschen stehen.
Ja.
Und wow, okay. Gut, das nehmen wir mal mit.
Also eine Sache ist, wir leben in einer sehr vollen Welt. Und ich meine irgendwo, wenn man so die Kulturen ansieht, ob man jetzt irgendwie als Pionier im amerikanischen Westen in eine endlose Prärie fährt und sich dort dann ein Haus baut, oder ob man als ein Mensch in einer engen, dichten Siedlung lebt. Man muss eine andere Kultur haben, man muss anders handeln. Es ist gar nicht unbedingt gut und böse oder irgendwie das, also klar, manche Sachen wusste man schon immer, ja, dass man nicht auf Kosten anderer lebt. Aber trotzdem, das, was tatsächlich funktioniert, das ist anders.
Ja. Donuts im Raumschiff Erde, neues genau. Denken für eine nachhaltige Wirtschaft. So lautete ja der Titel deiner Keynote auf der Next M 2024. Und hier im Podcast muss ich dich natürlich fragen, was hat denn ein Donut mit nachhaltigem Wirtschaften zu tun?
Ja, das ist ein bisschen, also erstmal, ich glaube, als erstes ist es wichtig, dass wir Bilder haben. Wir haben ja jetzt gerade so ein Bild entwickelt von was lebt eigentlich auf diesem Planeten anhand dieser Biomassefrage. Ja, wenn ich sage, der Planet ist voll, dann ist er nicht nur voll, sondern wir wissen alle, wir übernutzen ihn, nicht? Wir leben sozusagen von Ressourcen, die nicht erneuerbar sind. Und da gibt's dieses Beispiel von den, wie viele Planeten bräuchte man, damit alle Menschen so leben könnten wie die Menschen in Deutschland. Das sind 3 Planeten, ne, und die haben wir nicht. Wissen wir alle. Viel bedenklicher ist nochmal, könnte ja erstmal einfach nur heißen, wir leben auf Kosten anderer Menschen auf unserem Planeten und die anderen haben viel, viel weniger. Aber tatsächlich, wenn man alle Menschen zusammenzählt, brauchen die immer noch 1,7 Planeten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt denn jetzt dieser fehlende 2/3 Planet her? Ne? Und das ist eben sozusagen das Kosten auf Leben der Zukunft. Ne? Das ist das Kosten auf Leben der Kinder, dass man Ressourcen schneller verbraucht, als sie nachwachsen, als sie regeneriert werden. Und da haben Wissenschaftler dann eben auch so ein Bild entwickelt. Und das finde ich sehr gut intuitiv einfach, dass
Bild
man sich den
Donuts,
Planeten.
Ne?
Erstmal kommt die Erde. Donut kommt im zweiten Schritt.
Okay.
Ihr müsst Geduld haben mit mir. Also erstmal kommen die planetaren Grenzen. Ne? Man stellt sich also jetzt einen Planeten vor und dann sagt man, okay, so was sind die wichtigsten Sachen, wo wir die Leistungsfähigkeit unserer Erde, unseres Planeten überschreiten. Und die macht man so Sektoren, so 9 Sektoren jetzt um einen Kreis und sagt hier, okay, guck mal, da ist alles im grünen Bereich, da sind wir innerhalb des Planeten und da überschreiten wir die Grenzen des Planeten. Da geht's dann in einen gelb, orange, roten Bereich. Ne? Und ganz klar, wir benutzen die Atmosphäre ja als Müllhalde, als unbezahlte Müllhalde für unser ganzes CO2, das wir produzieren. Das Zeug in der dünnen, geringen Verdünnung riecht man nicht, schmeckt man nicht, sieht man nicht, aber es ist eben trotzdem eine Riesenbelastung, wie wir gerade auch wieder feststellen. Ich meine, wer jetzt in den letzten Jahren die Extremwetterhäufung nicht mitbekommen hat von der Ahrtal-Katastrophe über die Fluten in Pakistan, bis zu der Hitzewelle, die wir dieses Frühjahr haben, die vielleicht ja angenehm ist, aber die trotzdem die Natur völlig durcheinander bringt. Ne? Also wir haben diese planetaren Grenzen und das finde ich total hilfreich, so richtig sich plastisch vorzustellen. Wir haben Planeten, eine kleine Kugel in einem riesigen Weltall. Das ist unser Lebenserhaltungssystem, das ist unser Raumschiff quasi, in dem wir fahren. Ne? Und da haben wir jetzt dieses Anzeigeinstrument, das sagt, welche Sektoren im Raumschiff sind eigentlich in Ordnung und wo müsste man ganz dringend was tun. Und das überschreitet dann die Leistungsfähigkeiten des Planeten eben tatsächlich in 6 von 9 Fällen, wo Wissenschaftler sich diskutiert haben, dass das erstmal die wichtigsten sind oder diejenigen, zumindest wo sie gut messen können. Ne? Das ist so ein bisschen doppelt natürlich. Man kann vielleicht noch andere Sachen überlegen, aber wenn man es gar nicht gut messen kann, dann stellt man es vielleicht mal zurück. Und dann ist die Frage, wie löst man das? Und eine Lösung wäre natürlich, ja, irgendwie alle Menschen sind fürchterlich arm oder ganz viele Menschen sterben und so. Ist jetzt keine ernst gemeinte Lösung, aber wir wollen das einfach nur, um zu zeigen, das wollen wir ja nicht. Es geht nicht nur um den Planeten, nicht? Es geht nicht um die Eisbären, es geht um die Menschen. Und da hat die großartige britische Ökonomin Kate Raworth so ein Bild entwickelt und hat gesagt, ja, jetzt nehmen wir doch mal hier irgendwie diesen Kreis, diesen Planeten, der nach außen hin seine Lebenserhaltungssysteme im roten Bereich fährt und wo man dringend was tun muss. Das müssen wir hinkriegen. Aber wir müssen eben auch unsere sozialen Ziele, ein gutes Leben für Menschen erreichen, innerhalb dieses Planeten. Und das zeichnet sie dann so nach innen ein. Also sie macht jetzt so ein Loch rein. Jetzt haben wir den Donut nämlich. Dass man nach innen ein Loch zeichnet. Dass wenn nach innen das nicht stimmt, wenn Menschen also nicht genügend Nahrung haben, wenn sie nicht genügend Gesundheitsversorgung haben, auch wenn sie nicht genügend Mitbestimmungsrechte haben, Gerechtigkeit fehlt, Geschlechtergleichheit fehlt, wenn diese Rechte nach innen fehlen, dann fallen sie sozusagen innen durchs Loch durch. Und das ist jetzt sozusagen das neue Donut-Bild von der Kate Raworth. Und letztendlich, genau wie unser Planet, durch Weltall zieht mit unserer Raumschiffbesatzung von 8 Milliarden Menschen. So zieht dann in gewisser Weise auch so ein Donut durchs Weltall. Und ja, man muss aufpassen, dass man außen nicht die Sektoren, nicht die dünne Haut des Raumschiffs sprengt und nach innen aber auch nicht die Besatzung ins Bodenlose fallen lässt.
Ja, ist ein schönes, anschauliches Bild, finde ich. Und spannend finde ich auch, dass ja mitten in der Corona-Krise die Stadt Amsterdam angekündigt hat, auch mit Hilfe des Donut-Modells eine soziale Kreislaufwirtschaft aufbauen zu wollen. Finde ich super spannend. An dieser Stelle auch nochmal der Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Einfach mal nachforschen im Web, Amsterdam und Donut eingeben. Und dann finden Sie garantiert nicht nur die Ketten, die sogenannte Donuts verkaufen, sondern vor allem eben auch diese super spannende Vision. Kommen wir zum nächsten Punkt. Du hast schon am Anfang gesagt, wir müssen uns verändern. Wir dürfen nicht weitermachen wie bisher und auch unser Denken verändern. Jetzt ist das ja wirklich eine Herausforderung, alte Denkmuster hinter sich zu lassen. Welche Denkmuster schaden denn unserer Wirtschaft und auch uns im Leben?
Ganz viele letztendlich. Also wie gesagt, die Ursachen sind unsere Kultur. Die Ursachen ist eine Kultur, die auf Verbrennung, wir empfinden Verbrennung als etwas Wunderbares in unserer Kultur. Wir glauben, dass wir viel Platz haben und so. In der Wirtschaft, glaube ich, haben wir gerade in den letzten Jahrzehnten problematische Denkmuster entwickelt, dass man die natürlich vorhandenen Beschränkungen, die zum Beispiel durch staatliche Auflagen, die durch staatliche Rahmensetzung sind, dass man sich daran gerieben hat und sagt, wir brauchen viel mehr Freiheiten. Und ich glaube, das kann ich verstehen, aber gleichzeitig ist es auch irgendwie es hat sich so verselbstständigt irgendwie und es ist meiner Ansicht nach völlig in gewisser Weise unverständlich geworden. Ich glaube, wir sind uns eigentlich alle einig, dass wir Rahmenbedingungen brauchen, dass die Wirtschaft ungeheuer davon profitiert, dass der Staat Rahmenbedingungen setzt, unter denen die Wirtschaft überhaupt nur arbeiten kann. Wenn wir keine Strafverfolgungsbehörden, wenn wir keine Polizei hätten, ich möchte die Wirtschaft nicht sehen, die das nicht kann. Nicht? Und so manche Diskussionen, zum Beispiel über Tempolimit, es geht doch nicht bei Tempolimit auf Autobahnen darum, Leuten den Spaß zu verderben, sondern es geht darum, dass wir alle Register ziehen müssen, um zu schauen, dass wie wir im Verkehrsbereich die CO2-Emissionen runterkriegen. Und wenn man dann sagt, das ist Freiheitsberaubung oder so, dann ist das ein schwer nachvollziehbares Argument, weil es eigentlich nur sagt, ich möchte auf jeden Fall, dass der Status quo, egal ob er sinnvoll ist oder nicht. Wenn ich sage, Tempolimits sind Freiheitsbeschränkungen, dann muss ich auch sagen, aber in der Stadt bitte auch. Ja, da muss ich auch in der Stadt sagen, naja, jeder ist doch vernünftig und wir haben vernünftige Autofahrer, die wissen selbst, wie schnell sie in der Stadt fahren können. Und dann habe ich auch kein Tempo 50 mehr in der Stadt.
Mhm. Ja, wie brechen wir denn diese Denkmuster auf? Was können wir tun? Also hast du da für dich auch einen Weg gefunden, wie du immer wieder deine Denkmuster durchbrichst?
Sicherlich ganz viel mit Menschen sprechen, ganz viel mit anderen Menschen sprechen. Das ist immer auch schwierig, mit Andersdenkenden zu sprechen. Diese Diskussionskultur, glaube ich, fällt uns allen schwer.
Ich würde sehr gerne noch mal einmal kurz auf Scientists for Future zu sprechen kommen, denn im Februar 2019 hast du die Bewegung initiiert und das ist ja so eine Graswurzelbewegung, kann man sagen, ne, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit dem Ziel, die öffentliche Diskussion eben von Erkenntnissen in der Wissenschaft, insbesondere geht es um Klima, Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitskrise zu fördern. Wie geht ihr vor und wie schaffen wir denn eine menschliche, öffentliche Diskussion, die eine Zukunft rettet und nicht zerstört? Vielleicht so in Kürze mal ein Tipp von dir.
Also als Scientists for Future können wir das nicht tragen. Mhm. Als Scientists for Future können wir den Mut haben, das, was sozusagen dann manchmal etwas kritisch gesehen wird, tatsächlich direkt mit Menschen zu reden, mit denen viele WissenschaftlerInnen nicht reden. Wir unterstützen sie, wir sprechen mit ihnen, wir machen zum Teil eigene Diskussionsbeiträge, nennen wir das, dass wir sagen, darüber müsste man reden, auch wenn es verpönt ist, auch wenn sozusagen viel politische Tabus darum ranken. Wir als Wissenschaftler sagen, doch, das muss man angehen. Aber wir sind nicht die politische Bewegung. Wir sind WissenschaftlerInnen, Wir sind wirklich in erster Linie unserem Ethos als WissenschaftlerInnen. Wir sind nicht irgendwie eine verkappte politische Partei, die zufällig aus WissenschaftlerInnen sich zusammensetzt. Mhm. Insofern, die Kraft der Bewegung, die kann nur getragen werden von Fridays for Future, von Parents for Future, von anderen Gruppen, die im eigenen Namen für ihre Rechte, für ihre Gerechtigkeit eintreten. Und wir als Wissenschaftler, wir treten nicht für unsere wissenschaftlichen Interessen ein, dass da irgendwie noch eine Großforschungsanlage gebaut würde oder so, um mehr Klimawandel zu erforschen. Ja. Das ist nicht unsere Agenda. Mhm,
verstanden.
Wir unterstützen, wir versuchen, Dinge zu klären. Wir versuchen, Dinge in einem ja auch Vertrauensverhältnis dann anzusprechen, zu sagen, also wir haben jetzt mehrere Leute befragt, wir haben uns untereinander diskutiert und wir glauben zum Beispiel, dass diese eine Sache eine außenliegende Einzelmeinung ist. Nicht? Mhm. Also als Wissenschaftler haben wir solche Einzelmeinungen und wir können als Scientists for Future da in Diskussionen durch Gruppenbildung dazu beitragen, zu klären und zu versachlichen.
Kollektive Intelligenz.
Ja, ja,
sehr schön. Du sag mal, jetzt mal in die Zukunft geschaut. Wie stellst du dir denn eine ideale Welt in 50 Jahren vor? Hast du so 2, 3 Hauptpunkte mal, die du einwerfen möchtest?
Die ideale Welt in, sagen wir mal, 30 Jahren ist auf jeden Fall natürlich, dass wir CO2-neutral sind. Dass wir es geschafft haben, 50% der Flächen unseres Planeten, also 50% der Meeresgebiete, 50% der Landgebiete, so zu bewirtschaften, entweder wirklich so als Totalschutzgebiet oder eben so zu bewirtschaften, dass Naturschutz, dass das Recht anderer Organismen dort einen ganz wesentlichen Raum spielt, dass es Vorrang hat, dass es dazu dient, unsere Biodiversität, unser Menschheitserbe zu bewahren, dass wir als Menschen Möglichkeiten gefunden haben, gerechte, dass es mehr Demokratie gibt, dass es mehr Gerechtigkeit gibt auf diesem Planeten. Und die große Frage ist, wie wird das geregelt? Ich glaube nicht daran, dass wir solche Dinge von oben herab einführen können, auch wenn die Regierung demokratisch gewählt ist. Wir müssen da zustimmen. Wir müssen einfach auch den Mut haben. Ich glaube, die Bürger, wenn sie solche Visionen haben, die haben den Mut zu sagen, ja, also auch wenn das Belastungen mit sich bringt, ich sehe ein, dass das gerecht ist, dass die Lasten gerecht verteilt sind und nicht, dass die Lasten irgendwie ungerecht dem einen oder anderen zugeschustert wurden. Und dann ist man bereit, auch eigene Einschränkungen, die gerecht auf alle verteilt sind, zu akzeptieren.
Ja. Was kann denn insbesondere die Werbung und Kommunikation zu einer besseren Welt beitragen? Wir sind ja auf der NextM, deswegen muss ich
absolut.
Das natürlich fragen.
Nein, absolut. Ich glaube, erstmal wünsche ich mir von allen WerberInnen, dass sie ein Bewusstsein dafür haben, dass sie in ihrer Wirkung mindestens so viel Wirkung haben, wie zum Beispiel das gesamte Schulsystem von Deutschland. Nicht? Also sie prägen Verständnis, sie prägen Bewusstsein, sie prägen zum Teil Identitäten mit ihrer Werbung, mit dem, was sie mit von Sachinformationen, mit emotionalen Informationen verbinden. Und da steckt ganz viel Verantwortung drin. Mhm. Und in dieser Verantwortung muss man natürlich erfolgreich sein. Ich meine, das ist der Job jedes Werbers, jeder Werberin, die Produkte auch wirklich zu bewerben. Ich würde mir wünschen, dass WerberInnen sich stärker zusammensetzen und so etwas wie einen Ethikcode haben. Also sagen, dass bestimmte Dinge, nee, machen sie wirklich alle nicht. Dass es Widerstand gibt gegen bestimmte Framings, gegen bestimmte Sachen, die vielleicht gut ziehen, die vielleicht im Moment noch gar nicht so auf dem Tisch liegen, die aber vielleicht sozusagen in einem populistischer werdenden Umfeld kommen können. Also ein Bewusstsein für die Verantwortung, die über die Bewerbung des Produkts hinausgeht, nämlich das Verantwortung für das, wie ich es bewerbe, was ich damit sozusagen an Nebeninformationen, an Nebenbewusstsein, an Nebenwirksamkeit mitnehme, indem ich ein bestimmtes Produkt bewerbe. Das wünsche ich mir wirklich.
Dein Wort in Ehren, hör mal. Wir haben das jetzt im Kasten, das können wir uns immer wieder abspulen. Du, was stimmt dich denn positiv? Wir kommen allmählich so ans Ende unserer Folge. Was stimmt dich denn positiv, wenn du an die Zukunft des Raumschiffs Erde denkst?
Ich glaube, die Zukunft des Raumschiffs Erde, wir Menschen sind großartige Wesen. Wir sind kooperative Wesen. Es ist gar nicht so, dass wir alle immer aufeinander einschlagen oder so, sondern wir können das, aber manchmal fällt es uns sehr schwer. nicht. Und deshalb denke ich jetzt, wir müssen uns Hilfen stellen. Wir müssen uns Hilfen geben und wir müssen uns andere Hilfen unter einem neuen Denken geben. Das neue Denken ist eben, dass wir von der Zukunft her denken, von einer Gesellschaft, in der es nicht Gleichheit gibt, in der nicht alle gleich gemacht sind, aber in der es mehr Gerechtigkeit gibt als heute, mehr Gerechtigkeit zwischen den Ländern, in der es völlig unvorstellbar ist, dass man irgendwie sozusagen die Schulden, die Realschulden wie CO2, nicht die auf dem Papier stehenden Euro-Schulden, sondern die Realschulden auf Kosten der Kinder einfach auslacht, dass man sagt, ja, ich will aber jetzt heute fliegen und 20% zahle ich selbst, 80% müssen die Kinder irgendwie gucken, wie man damit zurechtkommt. Eigentlich ist das moralisch überhaupt nicht vertretbar, aber weil es normal ist, weil wir daran gewohnt sind, denken wir nicht. Wenn wir so aus der Zukunft heraus denken und sagen, irgendwie, nee, das geht doch gar nicht. Ich glaube, dann können wir in der Gegenwart viel ändern.
Ja, absolut. Das ist ein schöner, den merke ich mir, den Satz. Abschließende Frage. An welchen Stellschrauben müssen wir denn drehen, um Navigating the Unknown zu meistern? Gerne ja auch mit deinem Blick auf eine nachhaltige Wirtschaft.
Ja, also die Stellschrauben sind, glaube ich, schneller zu werden. Das ist völlig legitim in einer Gesellschaft, in der es vor allen Dingen drauf ankommt, Ruhe zu bewahren, in der es vor allen Dingen drauf ankommt, keine Fehler zu machen, eben sehr vorsichtig vorzugehen. Wir sind aber jetzt jahrzehntelang zu langsam gewesen. Ich glaube, so aus dem Blick der planetaren Grenzen kann man das wirklich als WissenschaftlerInnen auch sagen. Und deshalb müssen wir schneller werden. Wir müssen mehr Fehlerkultur entwickeln, Fehlerkultur gerade in Behörden entwickeln, dass es klar ist, dass auch Behörden Fehler machen dürfen, dass BehördenmitarbeiterInnen Fehler machen dürfen und nicht, wenn nichts läuft und alles maximal langsam ist, alles okay. Aber wenn jemand mal schneller ist und wenn irgendwo auch mutige Entscheidungen, Dinge auszuprobieren, getroffen werden und die schlagen fehl, dann ist das eine Katastrophe. Das darf einfach nicht sein. Wir brauchen Fehlerkulturen. Da sind Unternehmen meiner Ansicht nach viel weiter als der öffentliche Dienst. Das muss sich ändern. Die Unternehmen umgekehrt müssen wirklich auch fordern. Sie müssen nicht nur schauen, was kann ich jetzt individuell machen, was kann ich sozusagen als Einzelunternehmen machen, weil diese Räume sind begrenzt. Die sind auch weitgehend über die letzten Jahrzehnte schon ausgelotet. Die sind ganz klar. Aber Unternehmen müssen sich zusammenschließen und müssen sagen, so gemeinsam wollen wir jetzt Regeländerungen. Wir würden gerne nicht das machen, was wir momentan machen, weil wir sehen, wie schädlich das ist. Aber alleine gegen den Strom können wir das nicht. Wir müssen jetzt dazu beitragen, den Strom umzulenken, nicht? Und da kommen dann so Sachen rein wie Bepreisungen, Bepreisungsmodelle. Bestimmte Sachen kann man verbieten und sollte man verbieten. Ja, also wenn es einfach ist und verständlich ist zu verbieten, dann ist das keine Freiheitsberaubung, wenn der Sinn verstanden wird, nicht? Also niemand in Deutschland, der Mad Max Film ist, darf an sein Auto vorne 1 Meter lange angespitzte Stahlstangen ranmachen, nur weil das cool aussieht. Ne? Sind wir uns doch alle einig, dass es Verbote irgendwie sehr viel segensreich sein können. Also wir brauchen ein paar neue Verbote. Wir brauchen aber in vielen Bereichen brauchen wir diese Luft zum Atmen. Brauchen wir die Kreativität erhalten. Und das geht eben über Bepreisungsmodelle. Wir müssen rauskriegen aus der Unternehmenssicht, dass sie sagen können, ja, ich optimiere hier meine Kosten und die Kosten, die auf die Allgemeinheit gehen, die gehen mich nichts an. Diese Kosten der Allgemeinheit, nicht? Die müssen wirklich in die Unternehmensberechnungen rein. Und da gibt's beim CO2 ja so die Möglichkeiten, dass man da sagt, irgendwie bei CO2, das muss was kosten. Es gibt aber viele andere Sachen, die eigentlich was kosten könnten und wo alle dann kreativ als Unternehmen mitdenken können. Wenn ich weiß, dass Kunstdünger zum Beispiel, Pestizide etwas kosten, dass bestimmte Chemikalien, die problematisch sind, wo man nicht ganz genau sagen kann, bestimmte Chemikalien kann man verbieten, bei anderen ist das so eine Sache. Wenn man weiß, die sind jetzt ziemlich teuer, dann sucht man nach Alternativen und kann nicht einfach sagen, ja, das ist nicht mein Ding, ich nehme die billigste Chemikalie, egal wie schädlich, die Kosten trägt letztendlich das Gesundheitssystem des ganzen Landes. Also Bepreisungen einführen und vor allen Dingen für Unternehmen dafür kämpfen, dass das auch geschieht. Dafür kämpfen, gemeinsam dafür kämpfen, dass solche Regeländerungen politisch dann eingeführt werden. Das nutzt allen Unternehmen.
Vielen vielen Dank, Gregor. Du hast uns viele Stellschrauben, hast du uns genannt. Danke für die spannenden Einblick und deine Gedanken zu einem so wichtigen Thema. Und ja, wenn ihr einen Donut in der Bäckereiauslage seht, denkt an unser Gespräch. Navigating the Unknown ist eine Reise, die so uns alle verbindet und wir meistern das auch nur gemeinsam. Und damit auch Dank an euch fürs Zuhören und für eure Neugier und Offenheit, mit uns in die Zukunft zu denken. Bleibt neugierig, bleibt engagiert und hört vor allem bald wieder in die nächste Episode rein. Vielen Dank und bis bald. Ciao.
Vielen Dank euch und allen.